palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo di tocco, tiro,
gol! Una sassata del capitano, mamma mia, una sassata del capitano, questa volta non l'ha potuto.
Serie Amore, der Italian Fußball Podcast mit Mario Rica und Mario Soike.
Ciao a tutti und da ist sie wie versprochen, die erste Ausgabe unseres kleinen Euro-Spezials und, wie schon angekündigt, mit tatkräftiger Unterstützung. Er hat Zeit gefunden, zwischen allen Pressekonferenzen, Interviews und Trainingseinheiten sich zuzuschalten. Ganz liebe Grüße. Thomas Hörner von der Süddeutschen Zeitung ist mit am Start.
Morgen, hi.
Und Mario ist natürlich auch in dieser Folge mit dabei.
So viel EM, wie ich beitragen kann. Hallo.
Okay. Falls ihr die Stimme in den nächsten 30 Minuten nicht hört, dann wisst ihr Bescheid.
Ich bin da. Okay.
Thomas, nimm uns mal kurz mit. Du bist für die Süddeutsche Zeitung auch im Trainingslager am Start. Und seit wann und was genau machst du so jeden Tag?
Ich war im Vorfeld in Iserlohn, dort hat sich die Squadra einquartiert. Jetzt bin ich aber da nicht mehr, weil ich eben auch noch ein bisschen andere Sachen betreue, unter anderem auch Spiele in Hamburg und bla. Das war vor allem, um sich ein paar Eindrücke dazu verschaffen. Und wenn man ehrlich ist, ist es natürlich auch einigermaßen abgeriegelt alles. Also ist jetzt nicht so, dass man da mit Käse am Frühstückstisch sitzt und sich über die Taktik unterhält. Man hat da ja sehr, sehr begrenzte Einblicke und aber tatsächlich eben auch jeden Tag so eine Medienrunde, also wird dann Spieler dahingesetzt in dem Presseraum und Skamaka war mal da, Gigi war auch mal da, der jetzt nicht spielt, aber ja genau, und so läuft es dann so ein bisschen und ja, das ist eigentlich schon gewesen.
Ich hatte mich schon gewundert, ob ihr euch wirklich einen kompletten Italien-Reporter leistet für das ganze Turnier, aber dann machst du schon auch noch andere Mannschaften, musst du noch andere angucken.
Ja, das schon, aber Italien ist natürlich schon auch von Belang und Interesse, gerade als Titelverteidiger, ne? Und es gibt ja immer wieder auch ein bisschen Erinnerungen an 2-6, also das wird ja auch ein bisschen vom Teampartier ausgestreut, Gigi zuvor das zu nennen und deswegen interessiert die Leute schon. Also vermehrter Fokus eben auch auf die Squadra.
Aber ganz, ganz ohne Eigennutz, so ein bisschen Türkei hast du auch gemacht, ne?
Ja, genau, Türkei ist so das andere Team, was ich so speziell noch im Fokus habe. Eigennutz, weiß nicht. Also ich habe tatsächlich viele Jahre in türkischen Mannschaften Fußball gespielt und deswegen habe ich da tatsächlich auch eine ganz gute Verbindung und meine Ex-Team-Kollegen freuen sich über jeden Post, den ich auf Instagram zu dem Thema absetze.
Ich dachte, du guckst dir speziell dann nur Çalhanoğlu an, einfach.
Ja, Çalhanoğlu, auf den wird es ankommen, ja.
Ich muss sagen, das ist das Doppel-Sex-Game gut gespielt bei Instagram. Da wird gut unterhalten gefühlt. Weil du gesagt hast, abgeriegelt und etc., da noch eine Frage. Ich hatte da vorgelesen, mich da auch mit Francesco kurz ausgetauscht, der auch mal versucht hatte, da zum Trainingslager zu kommen, dass es von der Organisation da auch relativ wild gewesen, ne? Also so einfach hingehen als Fan, wenn man da jetzt vor Ort ist, das ist gar nicht so einfach.
Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt aus der Perspektive gar nicht so recht, weil ich halt natürlich eine Akkreditierung habe und dahin kann. Ich habe da aber schon Fans gesehen und da sind auch, keine Ahnung, Unterhaltungsangebote aufgebaut. Also man kann sich da rasieren lassen und die Haare schneiden lassen. Es gibt Pizza, es gibt allerhand eigentlich. Also da kann man eigentlich schon hin. Die Frage ist wahrscheinlich eher, kann man zum Training? Und da ist, wenn es nicht öffentlich ist, die Antwort nein. Als Journalist kannst du halt die ersten 15 Minuten oder so ein bisschen warm machen, gucken und dann musst du halt dann auch weg. Aber das ist bei allen Mannschaften so.
Okay. Ja, dann war das öffentliche Training, was ich irgendwie gelesen hatte, dass da dann Tickets verlost wurden und an Schulklassen gegeben wurden und das war natürlich auch begrenzt. Aber macht natürlich auch Sinn, sonst würden ja alle irgendwie den Laden überrennen. Du hast ja schon gesagt, die Squad da hat ja tatsächlich auch eine Relevanz und ist von Interesse. Wie würdest du jetzt so im Vorfeld, wir waren uns ja selbst auch hier nicht so einig und ich glaube, die die Journalisten in Italien, mit denen du vielleicht da dort auch Kontakt hattest, so im Vorfeld der ersten Spiele. Wie hast du da die Selbstwahrnehmung des Teams und aber auch die Außenwahrnehmung so von der Begleitmedien wahrgenommen?
Ich habe sogar aus erster Hand mitbekommen, weil ich mit ein paar Tage mit den vier Kollegen von der Gazzetta im Hotel verbracht habe. Also man hat sich dann immer beim Frühstück getroffen und da wurde von einer Person zumindest immer leidenschaftlich diskutiert. Die anderen wollten, glaube ich, beim Frühstück ein bisschen Ruhe haben von dem ganzen Fußballkram. Habe ich ein bisschen auch mit denen geplaudert und dann vor allem eben auch diese Gespräche aufgeschnappt. So ein bisschen indifferent auch, ne? Also man sieht da schon ein gewisses Potenzial, weiß aber auch, dass 3-4 Mannschaften wahrscheinlich individuell doch nochmal besser aufgestellt sind. Und es ist natürlich eben auch vor allem tagelang dann die Frage gewesen, auch bei diesen Debatten, wie wird Spalletti aufstellen und wie kann man sozusagen die Stärken, gerade mit Blick auf die nicht wenigen Verletzten, maximieren, ohne dabei zu viele Risiken auch einzugehen. Und da wurde tatsächlich ganz viel dann eben drüber diskutiert, gerade bei den Kollegen dann eben, wie man die Abwehr aufstellt. Und da waren jetzt nicht alle begeistert davon, von der Idee mit Calafiori, einfach weil ihm so mangelnde Erfahrung natürlich attestiert wurde bei jetzt gerade mal 3 Länderspielen, glaube ich. Und eben, ob das nicht vielleicht etwas zu gewagt ist, bei so einem Turnier einen offensiv denkenden Verteidiger aufzubieten. Spalletti hat es trotzdem gemacht. Also ich sehe es so ein bisschen zweischneidig, gerade die Personalie. Er hat es über weite Strecken super gemacht, ne? Aber natürlich dann eben auch in der 90. Minute fast einen fatalen Fehler sich geleistet.
Ja, absolut. Und das ist ja zum einen, ich glaube, die Diskussion verfolgt uns ja auch so, was den Liga-Fußball angeht in Italien seit Jahren. Da gibt es die irgendwie mal progressiver oder mutiger sein wollen. Und dann ist natürlich aber auch schon gerade beim Turnier, glaube ich, noch verständlicherweise so die Ressentiments gegen vielleicht andersartiges Verteidigen noch ein wenig größer. Aber du hast uns ja eigentlich die Brücke schon gebaut zum ersten Spiel. Dann lass uns doch direkt da reingehen und bevor wir vielleicht uns um das, was auf dem grünen Rasen passiert ist, kümmern, holen wir uns einen Stimmungsbericht ab, denn Julian, den habt ihr schon lange nicht mehr gehört, ein Juventino aus der Community.
Das ist der Bernardeschi-Ultra, ne?
Pass auf, guter Cliffhanger. Da kommt nämlich auch noch was. Jetzt hören wir uns erstmal kurz an, wie Julian das Spiel in Dortmund erlebt hat.
Hi Mario, hi Marius, hi liebe Community, hier ist der Julian und ich erzähle euch mal ein bisschen von meinem Stadionerlebnis in Dortmund vom Spiel Italien gegen Albanien. Ich war am Samstag mit meinem Opa, meiner Mutter und einem sehr guten Kumpel von mir, waren wir beim Spiel. Ich hatte bei der UEFA-Auslosung die Chance, 4 Karten zu bekommen. Hab die natürlich ohne zu zögern genommen. Hab das dann auch meinem Opa geschenkt. Als Überraschung bin ich in die Heimat gefahren, hab ihm einen Gutschein ausgedruckt, hab ihm die Karte gegeben, was für ihn das erste Mal Italien live ist in seinem Leben. Er ist jetzt, ich glaube, 73 ist er jetzt, der gute Mann. Und ja, es war jetzt das erste Mal. Also es war für ihn wie ein Traum, dann auch noch im Signal Iduna Park, den er eh schon immer mal besuchen wollte. Ja, es war einfach die perfekte Möglichkeit dafür, sage ich jetzt mal. Und dann sind wir am Samstag, ein guter Kumpel und ich sind dann halt hochgefahren, haben meine Mutter und meinen Opa eingesammelt und dann sind wir gegen, ich glaube, 16, 17 Uhr sind wir in Dortmund angekommen, waren noch schnell was essen, sind zu einem Italiener und haben schon gemerkt, oh, hier sind aber wenig Italiener. Also ganz viele rote Trikots haben wir da gesehen. Auch in der Stadt. Also es war alles voll mit albanischen Fans. Das hat uns schon ein bisschen überrascht auf den ersten Blick. Da haben wir auch mal mit dem Kellner gesprochen. Der meinte auch, ganz ehrlich, heute waren hier mehr Albaner als Italiener. Und ja, dann haben wir auch so ein bisschen auf Instagram und so gesehen, geguckt. Also, wir waren recht überrascht, aber als Italiener waren wir doch in der Unterzahl. Ja, dann haben wir auf dem Weg schon mal beim Fahne aus dem Fenster halten, haben wir auch schon mal direkt eine Fahne verloren. Also umgedreht sind, war es dann schon wieder weg. Also, falls sie, hat schon wegen Italiener, hat sie mitgenommen, haben wir dann später gesehen, aber egal. Wir haben uns dann im Endeffekt auf dem Weg ins Stadion gemacht, hat einen Parkplatz vorher reserviert, hat alles gut geklappt, war wirklich super organisiert. Ja, und dann sind wir Richtung Stadion gelaufen, saßen im Endeffekt in der Süd und super Plätze. Also, wie gesagt, wir dachten erst, ja, Südtribüne recht weit oben, aber es war perfekt. Also, wir hatten super Sicht hinterm Tor. Dadurch, dass halt auch keine großen Fahnen und so da war, konnte man auch super sehen. Ja, hat richtig Spaß gemacht. Ja, dann auch im Stadion angekommen, hat sich dann unsere Vermutung bestätigt. Es sind echt sehr, sehr viele Albaner da. Also im Endeffekt, ich habe irgendwas gelesen von 40.000 bis 50.000 im Stadion. Von, ich glaube, Kapazität durch die Sitzplätze waren 60.000, 65.000. Ja, und so war dann auch die Stimmung. Also vor dem Spiel muss man den Albanern wirklich lassen. Das war, also wirklich, sowas habe ich noch nicht erlebt. So, ich war zwar noch nie in Istanbul, aber so ungefähr stelle ich es mir vor, wenn man da bei Gala oder Fener oder so ist. Oder das ist schon, war schon sehr atemberaubend, muss ich doch auch als Italiener zugeben. Aber nichtsdestotrotz, bei der Hymne waren die Italiener deutlich lauter. Und also ich glaube auch, ich habe da mitgegrölt, als ging es um mein Leben. war richtig krass schon vor Start überhaupt. Ja, ich glaube, zum Spiel muss ich jetzt nicht ganz so viel sagen. Also meine ganze Euphorie und Freude, die ging nach ganzen 22 Sekunden, waren es, glaube ich, war es das schon wieder. Nach diesem super Einwurf von Di Marco, ja, der sich dann, im Endeffekt hat er aber ein super Spiel gemacht, davon abgesehen. Also wirklich, der hat sich so oft so gut angeboten und so gute Laufwege gemacht, was man, glaube ich, im Fernsehen gar nicht so wahrgenommen hat. War richtig gut, ja. Dann Gott sei Dank schießen ja nochmal zwei Tore. Generell, ich fand, Italien hat ein super Spiel gemacht. Also die erste Halbzeit so dominant und so ballkontrolliert, so das bin ich gar nicht mehr gewohnt. So, also dann auch innerhalb von so kurzer Zeit die drei Tore. Muss immer bedenken, ich bin Juve-Fan, ne? Da kenne ich sowas nicht. Da geht's erst ab Minute 95 los. Ja, aber im Endeffekt, das war wirklich das Erlebnis, die Stimmung, auch von den Italienern, auch wenn wir deutlich in der Unterzahl waren, das war Weltklasse. Also das war, ich glaube, wirklich das beste Stadionerlebnis, was ich jemals hatte. Das war, boah, ich kann es immer noch nicht so ganz in Worte fassen. Man hört es vielleicht auch an meiner Stimme, die ist immer noch nicht ganz da. Und es ist jetzt bestimmt gute 40 Stunden her. Also, das war wirklich, hat richtig, richtig Spaß gemacht. Und ich kann es jedem nur empfehlen, wenn er mal die Möglichkeit bekommt, bei einer EM ins Stadion zu gehen von seiner Nation. Das ist also wirklich ein Moment, den ich nicht vergessen werde. Und ich glaube auch, mein Opa nicht, mein Kumpel nicht, meine Mutter nicht. Es war das erste Mal, dass wir Italien live gesehen haben. Und ich hoffe, dass es nicht das letzte Mal war. Ich wünsche jedem sehr viel Spaß, der nochmal die Chance hat, das zu erleben. Und ja, noch eine Sache, die ich noch loswerden wollte. Auch wenn ich während dem Spiel ein bisschen Anti-Albanien war. Wirklich, die albanischen Fans sind meiner Meinung nach das, was vor 4 Jahren, nee, nicht vor 4 Jahren, das ist schon 8 Jahre her, zum Beispiel die Fans aus Island waren oder so. Jeder nennt hier immer Schottland dieses Jahr, aber jetzt, seitdem ich die Albaner gesehen habe, das ist ein ganz anderes Niveau, glaube ich. Also, wirklich. Props da raus, aber egal. Forza Italia und bis bald. Ciao, ciao. Ah, vielleicht noch ein kleiner Einschub. Ich habe festgestellt, dass ich scheinbar nicht der einzige Bernadeschi-Fan in Deutschland bin. Also ich habe bestimmt 3 Bernadeschi-Trikots gesehen. Sogar eins aus Toronto mit Unterschrift drauf. Habe ich ein bisschen gefreut.
Ja, danke, Julian. So ist es perfekt, denn über das Taktische, du hattest noch geschrieben, du wolltest eine Spielanalyse machen, das hätte den Rahmen gesprengt. Nee, genau, wir wollen einfach nur alles drumherum und dann über den Fußball an sich können wir hier im Podcast reden. Den kleinen Nachsatz, mit dass er noch drei Bernardeschi-Trikots gesehen hat, das ist ihm auf jeden Fall hängen geblieben. Aber auch super geil, dass er da den Opa und die Mama ins Stadion mit reingenommen hat und bin sehr dankbar, dass er in dem Zuge der Familienkonstellation auf jeden Seitenhieb verzichtet hat. Grüße gehen raus. Und oh Gott, ey, da sind die letzten Tage auch schon wieder Sachen in die DMs geflogen. Das wird mich verfolgen. Die Oma und Opa-Geschichte. Naja,
wie auch. Ach so, ja.
Ja, na gut. Was wollte ich noch sagen? Genau. Ah, kleiner Reminder, Julian, ist das Westfalenstadion. Gerade bei der Euro. Benutzen wir bitte keine Sponsorennamen. Auch an dem ist bevor sich Gianni hier. Seferin ist es bei der UEFA ausmeldet. So.
Heißt das nicht, wenn bei der EM wahrscheinlich sogar Dortmund Arena oder irgendwie sowas? Die haben doch auch so.
BVB-Stadion, glaube ich.
Ja, okay. Okay. Hm.
Ja, ganz kurz, aber da, das wollte ich auch stimmungsmäßig nochmal bei dir abholen, Thomas. Der Julian war mega krass beeindruckt von den albanischen Fans. Hat so ein bisschen den Vergleich gezogen zu den isländischen Anhängern bei den anderen Turnieren. Ist das sowas? Wahrscheinlich werden wir sie ehrlicherweise nur in der Vorrunde erleben, aber. War das wirklich so krass? Also am Fernseher kam schon auch heftig rüber.
Ja, also auf jeden Fall. Echt Respekt. Also ich habe auch ein paar albanische Kumpels und habe denen auch gleich geschrieben, so wie ihr im Kleinen es immer gemacht habt, wurde es da im Großen gemacht. Es waren ja, glaube ich, ja 50.000 oder so könnten das schon gewesen sein, Albaner. Und ja, und trotzdem war das sehr, sehr herzlich und freundschaftlich. Also Italien und Albanien, ich will jetzt nicht sagen, das ist eine Fanfreundschaft, aber doch irgendwie wegen der Diaspora auf dem Stiefel freundliche Verbindungen. Und das hat man, finde ich, auch gespürt im Stadion. Also klar, dann wurde schon auch mal gepfiffen, als die italienische Aufstellung durchgesagt wurde. Aber an sich war das echt eine super Atmosphäre, dann auch nach dem Spiel total harmonisch und so. Und es hat auch, was das angeht, echt Spaß gemacht.
Mhm. Stark.
Du hattest Calafiori angesprochen. Das hat sich in der Aufstellung am Anfang bei Spalletti, so auch wie sie es dann eingeblendet haben, als 4-2-3-1 dargelegt. Also Donnarumma und dann rechts Di Lorenzo, Bastoni und Calafiori zentral, Di Marco links, Barella und Jorginho auf der Doppel-6 und dann Chiesa, Fratesi, Pellegrini hinter Scamacca. Aber ehrlicherweise hat sich das ja noch so viel spannender dargestellt über das ganze Spiel, was sie da gemacht haben, gerade in der ersten Halbzeit, dass man das so gar nicht eigentlich in der Grafik einfangen konnte. Aber vielleicht noch ganz kurz, man darf die ersten 30 Sekunden ja nicht ausklammern. Was hast du dir gedacht bei der Kombination Di Marco Bastoni, also die vorm eigenen Tor, die andere war ja dann okay, ein paar Minuten später.
Ich würde ehrlich gesagt Bastoni da in Schutz nehmen. Es geht, finde ich, schon zu 99,999% Periode auf die Kappe Di Marcos. Also der Einwurf ist natürlich fatal gewesen. Und ja, also ich habe dann ehrlich gesagt kurz mit dem Kopf geschüttelt, als ich das gesehen habe im Stadion, weil ich mir dachte, so ernsthaft, also so startet ihr ins Turnier. Aber wie ich dann schnell erfahren habe, das ist ja nicht das erste Mal. Also da wurde quasi ein Negativrekord aus der WM 78 nochmal unterboten. Damals hat man Zug startet ins Turnier, glaube ich, nach divergieren die Quellen so ein bisschen. 38 Sekunden, 44 Sekunden heißt es da, irgendwas wird schon stimmen. Da hat man auch sehr früh ein Gegentor gegen Frankreich kassiert. Hat es jetzt eben nochmal unterboten, aber dann tatsächlich, auch wenn der Gegner jetzt nicht beeindruckend stark war, eine sehr, sehr gute Reaktion gezeigt, die ich vielleicht in dem Augenblick gar nicht so erwartet hätte.
Ja, so ging es mir tatsächlich auch. Und ich finde, das ist im Nachhinein noch beeindruckender und vielleicht auch was, wovon man so das ganze Turnier zehren kann. Also das hast du angesprochen, Gegner mal hin und her, aber ne, mit dem Publikum und dann der Führung. Und ich finde, man muss ja auch immer alles in Relation setzen, dass dann die zweite Halbzeit teilweise negativ bewertet worden ist. Man kann sich, klar hätte man sich auch ein Raus spielen können. Wenn das Tor fällt, redet man anders drüber. So kann man einfach sagen, man hat nur eine Torschance, eine weitere zugelassen. Alle, klar, springen auf den Schlangenzug auf, aber da vergisst man dann auch irgendwie ganz schnell, gegen was von der Mannschaft, in was man der Verfassung gespielt hat. Und wenn Scamacca und Fratesi noch zwei Tore in der ersten Halbzeit machen, dann hat es da auch wieder ein komplett anderes Narrativ. Ich würde aber gerne eigentlich erstmal so ein bisschen über die erste Halbzeit und das, was ich gerade mit dem Positionsspiel gemeint habe, sprechen, weil das hast du im Stadion wahrscheinlich sogar noch besser gesehen als ich am Fernseher. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht. Genau, Pellegrini hat noch eigentlich fast direkt nach dem Rückstand schon die Ausgleichsmöglichkeit. Und dann haben Chiesa und Fratesi so heftig die rechte Seite überlagert. Und Pellegrini war dann Zehner, weil die Marco so weit hochgeschoben hat. Und genau, die Eckballvariante, dann fällt der Ausgleich. Und dann habe ich mir darauf geschrieben, genau, gegen den Ball war es dann Fratesi neben Jorginho. Barella ist auf der 10 angelaufen und Pellegrini war dann links. Und in der eigenen Hälfte haben sie gegen den Ball manchmal ein 4-1-4-1 gespielt. Also du wusstest, und das hat man bei den albanischen Spielern gesehen, die durchaus natürlich nicht so gut geschult sind wie die italienischen, würde ich jetzt einfach mal behaupten wollen, das hast du auch gemerkt, als Damian reingekommen ist, dass da alle Mechanismen so super in sich greifen. Mhm. Ja, also finde ich, hat Spalletti für die ersten 45 Minuten, die 30 Sekunden ausgeklammert, so den perfekten Matchplan gehabt und das sah schon irgendwie super vielversprechend aus. Also es hat mir richtig Bock gemacht. Dann habe ich gedacht, wenn das so weitergeht und Barella ist fit und funktioniert und schweißt den dann auch noch so ein, das war ja, glaube ich, so deine größte Sorge, ob Nicolo mitmachen kann.
Aber nicht mal meine. Das ist andere eine Sorge. Nee, total. Also das hat sich wirklich sehr gut angeschickt in der ersten Halbzeit, wie du schon gesagt hast. Die Überlagerungen auf der rechten Seite und was natürlich auch eine Frage war, die man sich im Vornherein gestellt hat, wenn Calafiori mit Bastoni spielt, also zweimal Linksfuß, zweimal sehr progressiv denkende Verteidiger, wie wird sich das eigentlich dann auf dem Platz darstellen? Und da tatsächlich hat ja dann Bastoni die konservativere Rolle gespielt sozusagen und Calafiori ja eigentlich so ein bisschen den Bastoni bei Inter gespielt. Das hat vielleicht so ein bisschen auch hierarchische Gründe, dass man eben Bastoni den in dem Zusammenhang etwas erfahreneren und nochmal etwas robusteren Verteidiger, dass man den als als Abwehrchef installiert hat, auch ein bisschen als die Absicherung dann. Und Calafiori ist auch einfach auch Mittelfeld erfahren sozusagen, ne? Das ist ein spielerisch unfassbar guter Verteidiger und er hat sich das auch sehr sehr gut zugetraut, ne? Also der hat in dem Spalletti-System absolut dann auch das umgesetzt, was der Coach von ihm auch wünscht. Ne? Es gab halt quasi vor dem Spiel zwei Richtungen, in die das hätte gehen können. Und er hängt halt sehr markant so mit der Personalie Calafiori zusammen. Also wie offensiv und wie dominant möchtest du auftreten? Wenn man jetzt zum Beispiel Buongiorno oder so gewählt hätte, hätte sich das ja auf dem Platz ganz anders dargestellt, auch gerade im eigenen Ballbesitz. Und es war ja dann eben 70% Ballbesitz in der ersten Hälfte. Also wie gut man da zirkuliert hat oder den Ball hat zirkulieren lassen. Das hätte ich jetzt, wie gesagt, auch eben nach diesen 30 Sekunden nicht unbedingt so erwartet. Aber die Mannschaft war auch wirklich mental robust, offenbar. Und ich finde auch Spalletti, das war halt sozusagen eben auch so ein Statement, Calafiori zu wählen und quasi ins Turnier zu gehen mit dem Ansatz, okay, wir wollen hier ans Maximum der Dominanz schon irgendwie herankommen und jetzt nicht unbedingt den Sicherheitsansatz wählen.
Also ich fand, da muss man auch nochmal Fratesi mit herausheben, der, finde ich, das dann auch super gemacht hat vorne. Ich habe zwischenzeitlich aufgeschrieben, weil ich gemeint habe, dass dann Pellegrini so eingerückt ist. Ich habe mir zwischendurch aufgeschrieben, man redet immer von der Doppel-6, es war dann fast eine Doppel-10. Dadurch, dass die Marco sich komplett um links gekümmert hat, waren Pellegrini, oder so sah es im Fernsehen zumindest aus, haben Pellegrini und Fratesi gemeinsam auf der 10 gespielt. Ich weiß nicht, ob es da einen Fachbegriff für gibt. Da müsste ich nochmal irgendwelche Taktikblogs lesen. Aber genau, und Fratesi hat dann auch die Riesenchance, die Strakosha gut rausholt. Das war auf dem Feld übrigens auch so ein ganzes Serie A-Klassentreffen gefühlt.
Komplett.
Und an der Stelle, ich muss einmal herausheben, Thomas Hitzesberger ist sehr gut über die Serie A informiert. Das war sehr gut.
Wirklich?
Und also, ich weiß es aber nicht.
Natürlich nicht gehört.
Ja, also der hat also so Sachen... Ja,
Dafür, dass seine Zeit bei Lazio nicht so gut war?
Ja, aber auch
an, ist das schön.
Herausgestellt, wie viele sich da jetzt auch für die Champions League qualifiziert haben, dass sie in 7 Finals in den letzten Jahren irgendwie Finalteilnehmer hatten, dass da alle Leute, die rumlaufen, wirklich Hand und Fuß haben. Das war was anderes, als wenn du dich mit Kollegen unterhältst, die dann 2 Tage vor dem Spiel sagen, Skamaka hatte ich nicht auf dem Schirm. Kannte ich nicht den Namen. Gut, man erwartet es dann auch von Hitzesberger, aber man ist tatsächlich natürlich auch schon von Experten bei nicht nur öffentlich-rechtlichen Sendern teilweise enttäuscht gewesen, so wenn man sich sonst mit italienischem Fußball ein bisschen mehr beschäftigt. Ich habe noch eine grundsätzliche Frage, weil ich das jetzt mal nachgeguckt habe. Haben wir, haben wir albanische, oder vielleicht kann das Erbe das sagen, ich weiß jetzt nach dem Spiel nicht mehr, ob es Cimciti heißt oder ob es Cimciti heißt. Weil Kollege Bartes hat das mal so und mal so ausgesprochen und ich habe kurz zwischenzeitlich gedacht, das sind 2 unterschiedliche Spieler. Aber er hat ja, ist ja in der Schweiz geboren und er hat, wird nur mit S geschrieben in der Schweiz und der albanische Name ist SH in der Mitte, also würde dann Cimciti schon passen, aber dann habe ich das jetzt 5 Jahre lang falsch gemacht, ehrlicherweise. Also wenn da jemand in der Community weiß, wie man ihn richtig ausspricht, gerne in die DMs leiten. Das hat mich verfolgt auf jeden Fall. Und dann hattest du natürlich noch die 90. Minute angesprochen, gerade vorhin bei dem Take zu Calafiori, wo er sich natürlich wirklich ein bisschen schlafmützig verhält. Aber das gilt ja in der zweiten Halbzeit schon für die gesamte Mannschaft. Da, finde ich, muss man natürlich irgendwie auch die Kirche im Dorf lassen. Francesco hat es auf Twitter zwischenzeitlich dann mit Allegri-Fußball verglichen. Ich habe mir dann natürlich auch irgendwie ein schöneres Spiel erwartet, so als auf der Couch und jetzt kommt, zockt mal weiter und so, dies, das. Und dann habe ich mir aber auch gedacht, na ja, aber es ist halt trotzdem auch noch ein Turnier, da kannst du auch mal Ergebnisfußball spielen und du hast die Verletzung angesprochen und dann ist es doch auch okay, einen Gang zurückzuschalten und dann ist das Ding drin, den Donnarumma natürlich auch richtig hält. Das hat mich überrascht, dass Felix Zweier das nicht erkannt hat in seinem goldenen Trikot, dass es eine Ecke gewesen wäre. Die gab es dann nämlich nicht. Mhm. Wenn er reingeht, ist das Narrativ ein anderes. Ich habe es vorhin schon gesagt. Und sonst kann man auch sagen, er geht halt nicht rein, sie gewinnen das Spiel und sie lassen außer dem Treffer eine Großchance zu. Kann man auch sagen, Mund abputzen, weiter geht's. Wie ging's dir im Stadion?
Ja, ehrlich gesagt, ganz genauso. Also natürlich hatte ich mir dann auch ein bisschen eine Fortführung der ersten Halbzeit erhofft, einfach aus Zuschauerperspektive, aber dass man da dann auch einen gewissen Pragmatismus irgendwie walten lässt und auch irgendwo Kräfte schont, mit Blick auch auf das nächste Spiel gegen Spanien, was ja dann auch sehr wichtig sein wird, in der Frage, ob man jetzt vielleicht Erster oder Zweiter wird, möglicherweise. Also und das hat wiederum direkte Auswirkungen auf den nächsten Gegner. Das kann ich absolut nachvollziehen. Und es war natürlich auch ein sehr kraftraubendes Spiel, also ein kraftraubendes Spiel im Sinne von in der ersten Halbzeit natürlich sehr viele Rotationen, sehr viel Vertikalisierung auch, ne? Und gerade Barella, klar, für mich auch der Mann des Spiels, auch wenn es irgendwie Chiesa wurde offiziell, habe ich nicht ganz verstanden, ehrlich gesagt. Aber das ist schon Wahnsinn, wie der im Pressing dann in die vorderste oder in die zweitvorderste Linie schiebt und dann wiederum derjenige ist, der sich fallen lässt bei eigenem Ballbesitz in den Dreieraufbau rein. Also das ist natürlich enorm kraftraubend. Und wenn du diese Intensität 90 Minuten erwartest gegen Albanien, wenn das Spiel, wie er ja schon vermittelt hat, die ganz große Gefahr geht von den Albanern eben nicht aus. Und wenn Calafiori diesen Stellungsfehler nicht macht, haben die ja gar keine riesengroße Torchance, wenn man ehrlich ist. Das war natürlich so ein bisschen die Kalkulation, auch mit Blick darauf, dass vielleicht dann doch noch, weiß ich nicht, Skamaka nochmal einen guten Abschluss bekommt oder so, ne? Und wie du auch vorhin richtig gesagt hast, eigentlich muss es ja 3-4-1 dann schon stehen zur Halbzeitpause.
Was glaubst du denn, Marius, lässt der gegen Spanien genauso spielen oder knickt der in so eine Sicherheitsvariante ein, vielleicht gerade in der defensiven Aufstellung?
Also Spalletti traue ich auf jeden Fall zu, dass er auch versucht, gegen Spanien ein halbwegs dominanten Ansatz zu wählen. Nun ist das natürlich auch so, dass Albanien darauf ausgelegt ist, den Gegner kommen zu lassen und selbst nicht das Spiel machen will. Und das bei Spanien natürlich ganz anders ist. Deswegen wird es sicherlich, egal was für einen Ansatz er wählt, nicht so aussehen. Aber also er hat ja auch als Napoli-Trainer jetzt nicht seine Marschroute irgendwie super krass an den Gegner angepasst, würde ich sagen.
Ja, da würde ich gerne einhaken. Also die Spanier haben ja jetzt zum ersten Mal seit 100.
Also ich meine damit. Ach, sorry.
Na, alles gut. Was meinst du, Marius?
Nee, ich meinte nur, also er hat nicht seine, was weiß ich, seine Grundordnung verändert. Natürlich hat Napoli sehr variabel gespielt, aber also er hat jetzt nicht gesagt, wenn der Gegner offensiv war, wir stellen uns irgendwie 90 Minuten hinten rein oder irgendwie so.
Nee, genau. Ja, also deswegen glaube ich,
zu vereinfacht rüberkommen.
Genau deswegen könnte es aber auch gegen die Spanier sehr interessant werden, weil die haben jetzt zum ersten Mal seit 111 Spielen eben ja weniger Ballbesitz gehabt als der Gegner. Also und die haben jetzt unter De La Fuente nicht mehr diesen Ansatz, irgendwie dieses Dogma, immer ständig den Ball zirkulieren lassen zu wollen und zu müssen. Und das könnte dann eben jetzt tatsächlich mit Spallettis Ansatz etwas irgendwie ergeben, was man ja sich vor ein paar Jahren hätte gar nicht vorstellen können. Und zwar, dass vielleicht sogar wirklich Italien mehr den Ball haben wird gegen Spanien Also bin ich sehr gespannt, weil ich, wie du schon gesagt hast, Marius, dass Spalletti irgendwie diesen Fußball, der ja jetzt auch gegen Albanien funktioniert hat, dass er den irgendwie jetzt beibehalten will, halte ich für möglich.
Das ist ja krass. Also ich hatte mit offenen Karten sozusagen das erste EM-Spiel, das ich gesehen habe, war gestern das von England, weil ich das Wochenende über nicht zu Hause war. Und interessant, dass sich bei Spanien auch einiges verändert hat. Sehr gut.
Ja, genau. Also wenn man sich anschaut, wie England das 1-0 gegen Serbien über diese Zeit bringt, im Übrigen, dann muss man sich überhaupt gar nicht darüber beschweren, wie Italien gespielt hat. Und das hat mich überrascht, dass Sergej Milinkovic-Savic der Erste war, der mit dem Schiri diskutiert hat. Aber da muss man sagen...
Hat er Geld dafür bekommen? Nee, oder?
Nee, in dem Moment nicht. Er hat sich gleich entschuldigt, auch bei Osato. Da hat er das Spiel gepfiffen, aber ich finde tatsächlich, muss man sagen, italienischer Bezug an der Stelle, kein Schiedsrichter hat so gut diese Regelung mit dem, dass nur der Kapitän mit ihm spricht, wie Osato gestisch dargestellt. Immer wenn der Spieler ankam, weiterlaufen bitte. Ich habe ihn früher tatsächlich echt nicht gemocht, aber inzwischen ist Osato mein absoluter Lieblingsschiedsrichter. Aber ganz kurz, genau, ich habe das Spanien-Spiel gegen Kroatien, das ist eines der wenigen, das ich noch nicht gesehen habe. Wenn ich mir die Aufstellung anschaue, könnte das natürlich dann die Seite von Di Marco könnte dann die sein, über die dann Carvajal und Jamal da kommen. Ist dann auch spannend, da musst du halt irgendwie gut die Balance finden. Fabian Ruiz hat sich warm geschossen. Das ist wahrscheinlich auch im Zentrum wichtig werden, da irgendwie nicht in Unterzahl zu geraten. Weil auch wenn sie jetzt vom klassischen spanischen Ding abgerückt sind, haben wir ja schon die ein oder anderen ganz guten Kicker noch am Start.
Hättest du aber zum Beispiel, also gut, dann würde er nicht nach innen rücken, wie Pellegrini das jetzt nach eurer Schilderung gemacht hat, aber wenn du dann mit Di Marco und Cambiaso zum Beispiel auf der linken Seite anfängst, würde ich sagen, geht dir nicht viel offensiver Input verloren, weil die beide offensiv sehr stark sind, aber du bist trotzdem defensiv abgesichert, oder? Wäre vielleicht eine Möglichkeit.
Bin gespannt, ob er Calafiori nochmal von Anbeginn an bringt oder ob er Mancini gegen Morata stellt oder irgendwie so.
Ja, das ist tatsächlich jetzt sehr spannend. Also eigentlich hätte ich jetzt gemeint, dass, wie gesagt, dass das so eine Art Statement war, wie er das Turnier spielen möchte, aber so eine punktuelle Anpassung an den Gegner kann es natürlich auch geben. Calafiori hat auf jeden Fall direkt nach dem Spiel Besserung gelobt und prophezeit, dass es sein einziger Fehler gewesen sein wird, der in der 90. Minute, wenn man ihn da beim Wort nimmt, wäre das zumindest auch ein Ansatz, ihn wiederzubringen. Also wer sich ein bisschen schwer getan hat, finde ich, in der zweiten Hälfte dann, so gut er dann auch in der ersten Halbzeit war mit seinen Bewegungen auch, war Fratesi, finde ich, weil er dann zu oft mit dem Rücken zum Tor angespielt wurde und zu oft, also etwas zu hoch war, was nicht unbedingt so komplett seinen Stärken entsprochen hat. Aber das ist ja vielleicht dann auch eine Möglichkeit, sich gegen Spanien da punktuell vielleicht dann eben auch mal mehr aus der Tiefe anzuschicken und da ein bisschen mehr noch den Rhythmus zu brechen sozusagen. Und dann kann man so eine Stärke wiederum noch besser einbringen.
Ja, sind wir gespannt auf jeden Fall. Also das Spiel ist am Donnerstag und am Montag dann das letzte Gruppenspiel gegen Kroatien. Das eine ist jetzt auf Schalke und das gegen Kroatien in Leipzig. Wenn da jemand von euch vor Ort ist, wir haben ja schon gehört, dass welche im Stadion sein werden. Genau, gerne so emotionale Stadionerlebnisse wie das von Julian per Mail oder Insta-DM, wie auch immer es euch lieber ist, wie ihr uns erreicht. Das findet ihr in den Shownotes. Und dann hören wir uns nach dem Kroatien-Spiel wieder. Jetzt nach dem Spanien-Spiel, glaube ich, außer es... Ach, wisst ihr was? Drückt einfach die Glocke, folgt, dann bekommt ihr mit, ob es da eine Wochenausgabe nach dem Spanien-Spiel gibt. Mal sehen, wann ich Marius zu Hause antreffe.
Nächstes Wochenende ist einfacher. Okay. Versprochen.
Dem lieben Thomas könnt ihr aber auf jeden Fall auch auf Twitter respektive X folgen und da sicherlich dann auch das ein oder andere Mal gut über die Euro abgedatet werden. Ich werde euch da seinen Account auch in den Shownotes verlinken. Danke, dass du dir trotz des für dich arbeitsreichen Turniers und die Zeit genommen hast, den Turnierstart der Sparta Azzurra zu besprechen. Das ist immer ein großer Mehrwert, wenn wir dich am Start haben. Und dann noch ganz viel Spaß bei allen Spielen, bei denen du sein wirst. Welches ist das nächste Spiel, wo du im Stadion bist?
Das dann in Leipzig. Okay. Also von den Italienern das Spanien-Spiel übernimmt ein Kollege.
Und so, ansonsten, andere Beteiligung, wo bist du, was guckst du dir an?
Ach so, Türkei jetzt dann gegen Georgien und dann Tschechien gegen, man verliert ja den Überblick, gegen Kroatien, glaube ich.
Tschechien, Kroatien kann nicht sein, aber.
Nee, das kann nicht sein, aber Kroatien gegen
Portugal.
Das ist am Tag darauf. Also, ja. Okay. Nee, das sind so viele Spiele, ohne Witz, also, ja.
Sehr schön. In dem Sinne, ich hoffe, ihr habt auch alle Spaß bei der Europameisterschaft und genießt. Sonst geht diese Woche das Wetter. Bleibt gesund.
Thomas, trinkt einen Bitburger für 7 € auf dem Fanfest, wenn ihr wollt.
Davon würde ich abraten. Sehr gut. Thomas, dann lassen wir dich zurück an die Arbeit und wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dann.
Bis dann. Tschüss.
Ciao. Danke. Ciao.
Palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo di testa.